jeder Mensch weiß, dass wir verschieden sind. Und genauso ist es mit Adipositas. Es ist eine heterogene Erkrankung mit vielen, vielen Manifestationen. Und dieser BMI sagt ja wirklich nichts aus über den Gesundheitszustand einer Person.
Herzlich willkommen zu Was bringt Sie zu mir, der Medizin-Podcast. Mein Name ist Alexander Jöritz. Heute haben wir wieder mal Platz getauscht. Am anderen Mikrofon Dr. Bianca Etario, Expertin für Adipositas. Der Grund ist, warum wir wieder Platz getauscht haben, ist ein neues Paper rausgekommen, wo es um die Definition von Adipositas geht. Wieso braucht Adipositas eine neue Definition? Wieso benötigt es ein Paper, das 42, 43 Seiten lang ist? Es ist in Lancet rausgekommen.
Ja, hallo, erstmals, ich war selber erstaunt über den Ausmaß der Arbeit. Tatsächlich sind es 42 Seiten inklusive Referenzen über diese Diagnose. Und manche sagen, boah, das ist so kompliziert. Aber genau das werden wir jetzt in den nächsten Minuten versuchen runterzukauen. Die neue Definition. Warum braucht es eine neue Definition? Weil die Weltgesundheitsorganisation 1948 Adipositas als Erkrankung anerkannt hat. Das heißt aber, sie haben gesagt, jeder Mensch, der ein Body Mass Index größer gleich 30 hat, ist krank, hat die Diagnose Adipositas, quasi auf Wiedersehen. Natürlich, wenn ich jetzt dick bin und denke, ah ja, okay, mein BMI ist 34, dann werde ich wohl nicht zur Weltgesundheitsorganisation gehen, um mich behandeln zu lassen, sondern frage mich, okay, warum bin ich krank? Was passiert da? Bin ich überhaupt? Ich fühle mich ja gar nicht krank. Ich habe gar nichts, ja. Ein Thema, das sehr viel diskutiert danach wurde, bis jetzt und wird immer noch diskutiert, ist: Ja, ist Adipositas eine Krankheit? Ist Adipositas ein Risikofaktor? Was ist es überhaupt? Oder ist es wie eine Schuhgröße, dass man sagt, ja, jeder mit Schuhgröße ab 48 hat eine Fußerkrankung? Ja, da geht's schon fast um das Philosophische. Und diese plakative Body Mass Index Definition hat letztendlich nur zu einer großen Stigmatisierung geführt. Andererseits,
also kurz der Body Mass Index. Was ist genau der Body Mass
Index? Der Body Mass Index ist das Gewicht in Kilogramm durch Größe hoch 2 geteilt. Und das
was ist normal?
Untergewicht unter 18,5. Normal ist zwischen 18,5 bis 24,9. Dann 25 Übergewicht bis 30. Dann ab 30 beginnt Adipositas. Und da tut die WHO auch gerade 1, 2, 3 unterteilen, wo man sagt, bis 35 ist Grad 1, ab zwischen 35 und 40 ist Grad 2, ab 40 Grad 3 und dann könnte es noch Grad 4 geben und so weiter, aber das ist wirklich wie im Schuhgeschäft. Und
da ist ja zu diesem normalen BMI, Adiposität Grad 1, Grad 2, ist noch dieses Edmonton-Staging dann dazukommen, oder ist das?
Ja,
das
also es gibt verschiedene, es ist zu kompliziert, weil es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten zu sagen, na, wie krank ist überhaupt eine Person, und der sogenannte Edmonton-Staging-System sagt, wenn eine Komorbidität besteht, also quasi, wenn Adipositas jetzt mit Schlafaussetzer, mit Diabetes und so weiter, hat diese Person natürlich ein höheres Gesundheitsrisiko, ist kränker, auf Deutsch gesagt. Und das wäre dann ein Stadium 2, wenn ein anderer quasi nur den BMI erhöht hat, aber sonst weder funktionelle Einschränkungen noch medizinische Probleme noch psychologische Belastungen hat, dann ist es ein Grad 0, wo einige Fachgesellschaften schon sagen, das ist ja gar keine Erkrankung.
Und also deswegen, dieses Edmonton Staging war quasi der erste Schritt in diese. Genau. Wir definieren den BMI neu und wollen das als Krankheit definieren, während der BMI an sich ja keine Krankheit sein sollte. In unserer letzten Folge über den ECHO letztes Jahr haben wir schon drüber geredet. Bye-bye BMI hat es damals geheißen. Das war so der erste Schritt in diese Richtung, auch wo sie gesagt haben, wir müssen uns von dem lösen.
Ja.
Und
Und der Edmonton, also der wurde von Arya Sharma 2009 publiziert, ein kanadischer Adipositas-Experte, und der hält sich hier, dieser Staging-System hält sich immer noch. Aber jetzt quasi, also in dieser neuen Arbeit hat Francesco Rubino, ein weltweit anerkannter Spezialist mit den Editoren von Lancet Diabetes und Endocrinology, gesagt, machen wir mal eine Expertenkommission und definieren die Sache neu. Und so haben sich 58 Expertinnen und Experten inklusive Vertreterinnen und Vertreter von Patientenorganisationen und Patienten mit der sogenannten Lived Experience of Obesity, also Menschen, die mit Adipositas leben und sagen können, quasi wie es sich anfühlt und was das für Ramifikationen, für Bedeutungen hat, zusammengefunden und haben zwischen Juni 2022 bis Dezember 2024 monatliche Zoom-Calls miteinander gehabt, Delphi-Surveys und so weiter, damit sie wirklich sich einig sind. Und ich glaube, jeder, der mal ein Moodle gemacht hat, um einen Termin zu finden, weiß, wie schwer das ist. Und noch dazu, dass man eine Einigkeit von 90-100% erreicht bei 58 Leuten weltweit, ist dann schon eine sehr große Sache. Und sie sagen zu Beginn an, dass quasi, wenn man sagt, diesen BMI, ja, nimmt und sagt, na, jeder mit BMI 30, sobald ich einen Menschen sehe, wo ich mir denke, aha, der schaut dick aus, muss krank sein. Das hat natürlich schlechte Auswirkungen auf den Typen, auf die Frau, den Mann und auf die Gesellschaft überhaupt, weil es kann zu Stigmatisierung führen. Manche sagen auch, naja, wenn wir sagen, das ist eine Erkrankung, dann nehmen wir ja die individuelle Verantwortung aus der Sache raus, ja, und das würde ja bedeuten, dass wir da so ungesunde Verhaltensweisen ja nur ermutigen, weil wir sagen, nee, ich kann ja nichts dafür, ich habe Adipositas. Aber das, so eine Einstellung, auch wie man es, also bei meinen Diabeteskongressen hört man, naja, wenn jetzt alle Sättigungshormone nehmen, dann wird ja keiner mehr Sport machen. Ja? Das ist eigentlich nur ein Zeichen von einem tief sitzenden Vorurteil und vermutlich so ein intrinsic weight bias in unserer Gesellschaft. Weil jeder Mensch weiß, dass wir verschieden sind. Und genauso ist es mit Adipositas. Es ist eine heterogene Erkrankung mit vielen, vielen Manifestationen. Und dieser BMI sagt ja wirklich nichts aus über den Gesundheitszustand einer Person.
Also das BMI-Problem ist ja, du hast ja einerseits natürlich das Gewicht, und was auch von der Fettmasse abhängig ist, aber auch von der Muskelmasse. Das heißt, es sagt nichts aus.
Und Knochen, ja, und so weiter. Und dann die Bakterien im Darm.
Und das heißt, also wenn ich jetzt abnehmen möchte, weil ich zu schwer bin, vielleicht muss ich gar nicht abnehmen, weil ich gar nicht krank bin. Oder ja, kann genau. Wenn jetzt wer ein BMI über 30 hat, warum ist er nicht krank? Oder?
Ja, naja, genau um das geht's. Dass man sagen muss, nicht jeder mit einem BMI über 30 muss automatisch abnehmen. Diese reflexartige Empfehlung, sie müssen abnehmen, und das führt auch dazu, dass man nicht überdiagnostiziert, dass man nicht überbehandelt und Leuten Medikamente gibt, die sie nicht brauchen, oder andere Technologien oder chirurgische Interventionen, weil das verursacht natürlich auch enorme Kosten für die Gesellschaft und eine unnötige Behandlung für jeden, der es nicht braucht. Und zusätzlich, bei Adipositas reden wir immer als quasi Tür zu anderen Erkrankungen. Also Adipositas wird zu Diabetes führen, zu Schlafaufsätzen, zu Bluthochdruck und so weiter. Aber kaum, also Adipositas an sich ist ja kaum beschrieben. Was ist es, Adipositas zu haben, ja? Wie äußert sich das? Weil das ist ja nicht so gut klinisch definiert. Und genau das macht diese Arbeit jetzt neu. Und auch, wie sieht's aus? Was ist der Phänotyp? Das heißt auch nicht, dass jeder, der zum Beispiel eine erhöhte Fettmasse hat, unbedingt das als Erkrankung wahrnimmt oder dessen Organe oder Gewebe nicht mehr gut funktionieren. Und andererseits hat jemand zum Beispiel, der vielleicht ein BMI unter 30 hat, aber schon eine Fettgewebsdysfunktion, eine Fettgewebsverteilungsstörung, dass das Fett um die Organe gespeichert wird, das auch ein Stoffwechselrisiko birgt, und der wäre ja dann unterbehandelt. Aber Krankheiten sind oder sollten auch objektiv bewertet werden können, aber sind natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung des Gesundheitszustandes. Und wenn man die Erkrankung nicht genau beschreiben kann, außer jemand ist zu dick sozusagen, das ist ja keine Erkrankung im wahrsten Sinne des Wortes, dann bleibt oft dieses Thema, naja, was ist Adipositas eigentlich, nicht beantwortet.
Ist die Definition von Adipose das vielleicht, also ist das Wort Adipose das vielleicht ein Problem? Sollte man das stattdessen einfach krankhafte Fettleibigkeit nennen?
Nein, oder? Auch Fettleibigkeit ist so ein...
Aber es ist krank, also das heißt, du bist
Adipositas
krank.
Adipositas an sich sollte der und ist der Name, und das kommt in diesem Paper jetzt, der Begriff klinische Adipositas, das ist jemand, der aufgrund der erhöhten Fettmasse tatsächlich krank ist. Und das kann man nicht bei der Tür sagen, das ist keine Blickdiagnose, nein. Und es hat zwei Komponenten. Erstens diese eine Komponente, die ich schon erwähnt habe mit den Co-Erkrankungen, also wenn jemand Schlafaussetzer, Diabetes, Fertilitätsstörungen, Inkontinenz, Gelenkschmerzen und so weiter hat aufgrund der erhöhten Fettmasse, dann natürlich sollte er oder sie, also oder hat einen Anspruch auf Behandlung, aber es geht auch darum, wie es sich anfühlt, weil auch wenn ich jetzt keine Stoffwechselstörungen, keine anderen Co-Erkrankungen habe, aber diese Person aufgrund der erhöhten Fettmasse sich nicht mehr anziehen kann, nicht mehr ihre Tagesaktivitäten durchziehen kann, sich die Schnürsenkel nicht mehr zubinden kann, sich nicht gescheit ernähren kann und so weiter, dann ist es natürlich auch eine Erkrankung, eine Behinderung, da muss man gar nicht drüber reden.
Wie ist es mit Personen, die jetzt, sage ich mal, mehr Gewicht haben, aber sich durch das eingeschränkt fühlen, unabhängig von der Bewegung, die sich einfach psychisch eingeschränkt fühlen aufgrund der Stigmatisierung von der Gesellschaft. Wenn der jetzt zum Arzt geht und sagt, schauen Sie, ich bin so schwer, ich fühle mich unwohl in meinem Körper, ich schaffe es nicht abzunehmen, würde der in diese Definition von krankhafter Adipose das fallen?
Naja, was heißt unwohl in meinem Körper fühlen? Das ist es ja.
Ja, weil ich... Es kommt wer zu dir, der sagt, er ist zu schwer, er möchte abnehmen, damit er sich besser fühlt.
Ja, also da muss man sich das genau anschauen.
Also wenn wer Depression hat aufgrund der Adipose, genau. Adipose und Depression die Psyche, geht ja oft mit.
Natürlich, also die Psyche ist genauso wichtig wie der Stoffwechsel, wie die Funktionsweise. Also das sind ebenbürtige Konditionen sozusagen. In dieser Arbeit geht es darum, die Krankheit Adipositas so als klinische Adipositas zu beschreiben. Und sie empfehlen auch jetzt den Body Mass Index nicht mehr zu verwenden oder quasi nur als Public Health oder als Screening-Tool zu verwenden, aber weiter sagt es mir jetzt nichts aus. Man sollte lieber direkte Fettmassemessungen nehmen und dann natürlich wirklich in die Evaluation gehen, im Assessment und andere Parameter heranziehen. Hingegen gibt es die sogenannte präklinische Adipositas, das ist so wie der Prädiabetes oder der leicht erhöhte Blutdruck, das quasi schon als Risikofaktor geht, wo man sieht, da ist kein Organ oder Gewebe, das nicht gut funktioniert, und der Mensch kann seinen Alltag bewältigen, aber es hat natürlich diese ganze Arbeit hat eine ganz große Bedeutung für die Gesundheitspolitik. Weil das bedeutet dann, und das ist auch die Aufforderung im Paper, dass Menschen mit klinischer Adipositas eine zeitnahe, evidenzbasierte Behandlung bekommen müssen, mit dem Ziel, und das finde ich auch ganz schön formuliert, dass es eine Verbesserung des Zustandes herbeiführt oder, wenn es geht, sogar eine Remission dieser klinischen Symptome der Adipositas und natürlich auch den Endorganschaden verhindern. Es steht nirgendwo, dass das Ziel ist, dass die 50% vom Gewicht abnehmen oder dass sie überhaupt, sondern es geht natürlich um die Beschwerdeverbesserung und um die quasi allgemeine Gesundheit. Aber es ist ganz klar, dass die Politik in diesem Fall, also auch der Gesundheitssektor, die Gesundheitsauthorities müssen eine adäquate und auch einen equitablen Zugang zu diesen evidenzbasierten Behandlungen ermöglichen. Also ganz, ganz klar und nicht nur, nehmen Sie einfach ab.
Und wer stellt dann die Diagnose Adipositas? Macht das der Hausarzt?
Naja, die WHO hat es jetzt ein bisschen schwieriger. Ja, jede Ärztin und jeder Arzt kann jetzt anhand von diesen neuen Kriterien die Diagnose klinische Adipositas stellen. Es braucht aber mehr als nur Gewicht und Größe. Ein Parameter, der vorgeschlagen wurde, war der Taillenumfang, um die Relation zwischen Taille und Größe zu erfassen. Und dann, wenn es über 0,5 ist, haben wir so quasi einen Extrapunkt. Aber man muss auch mit den Leuten reden, sie untersuchen und genau ärztlich tätig zu werden. Und zu sagen, welche Beschwerden gibt's? Gibt's überhaupt Beschwerden? Welche Risiken und so weiter? Wie schaut denn das Ganze aus? Und auch für so Public Health Strategien, um Prävention zu betreiben, wird wieder hingewiesen, hey, haltet euch wirklich an die wissenschaftliche Evidenz und verfolgt nicht unbewiesene Annahmen, wo wiederum nur der einzelne Mensch dafür verantwortlich gemacht wird, dass er Adipositas entwickelt hat. Und dass genau die Gewichtsstigmatisierung ein Riesenhindernis ist in der Prävention und in der Behandlung von Adipositas. Und dass man natürlich auch, und das ist auch ein guter erster Schritt, diese 42 Seiten, sich da einzulesen, damit zu beschäftigen und auch zu jeden Healthcare Professional, jeder Ärztin oder andere Gesundheitsberufe mit dem vertraut machen und die Ausbildung zu verbessern in dieser Richtung, was das genau ist.
Das heißt, es kommt ein Patient zum Arzt, der könnte BMI 25, schaut vielleicht ganz normal aus, normale Figur, aber der könnte unter Adipositas leiden, indem er einfach eine große Waist-to-Hate-Ratio hat, BMI im Normalbereich, und das sollte dem Arzt auch bewusst sein, dass der auch Adipositas haben könnte. Wie könnte der das feststellen?
Naja, entweder mit einer direkten Fettmessung über DEXA oder Bioimpedanzanalyse oder mindestens zusätzlich den Taillenumfang, den Taille zu Hüftumfang oder Taille zu Größeumfang zusätzlich zum BMI oder andere Kriterien, also außer jetzt diese Taille, es gibt auch Cut-offs jetzt nach Ethnizität, Geschlecht und Alter und so weiter. Das heißt, und da ist ein hundertprozentiger Konsens von allen Autorinnen und Autoren, dass die Diagnose klinische Adipositas zuerst bedeutet, also die Bestätigung durch diese Anthropometrie, durch die direkte Messung von Fettanteil plus, und das ist wichtig, plus einer der folgenden Kriterien. Entweder ein Beweis, dass ein Gewebe oder ein Organ nicht gut funktioniert aufgrund der Adipositas, also Symptome oder Zeichen, wo man sieht, aha, das könnte damit zu tun haben, und oder wirklich signifikante Einschränkungen, je nach Alter, der Alltagsaktivitäten, und die sich natürlich durch die Adipositas erklären lassen. Also zum Beispiel nicht baden, sich nicht waschen können, nicht anziehen können, Inkontinenz, nicht sich nicht ernähren können adäquat und so weiter. Also entweder quasi passt die Anthropometrie dieser ganzen Werte, also Fettmasse, auch ein Surrogatparameter gemessen, plus ich habe eine Co-Erkrankung oder so, oder die Symptomlast ist so schwer, dass quasi ich mein Day-to-Day-Life nicht bewältigen kann. Als Beispiel, also entweder ich habe jemanden, der einen hohen Fettanteil hat plus ein Typ-2-Diabetes, oder wobei der Typ-2-Diabetes hat eh schon die Nase vorn, im Sinne von Menschen mit Typ-2-Diabetes haben ja schon Disease-Management-Programme und da ist schon viel, viel weiter gegangen. Nehmen wir was anderes, nehmen wir, keine Ahnung, eine Herzerkrankung, eine Herzschwäche aufgrund der hohen Fettmasse. Oder ich habe jemanden zum Beispiel mit über 200 Kilogramm, der vielleicht jetzt noch von allen Parametern im Normbereich ist, aber der sagt, ja, aber ich kann kaum noch rausgehen, ich habe Schwierigkeiten duschen und so weiter. Das ist klinische Adipositas.
Das heißt, ich könnte zu schwer sein, aber trotzdem gesund. Jetzt ist aber trotzdem, also die Frage ist, ist es ein Risikofaktor, der regelmäßig zur Kontrolle gehen sollte, wie zum Beispiel, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich rauche? Rauchen ist auch ein Risikofaktor, später irgendwelche anderen Erkrankungen zu bekommen. Sollte es einfach als Risikofaktor gesehen werden, wenn der BMI zu hoch ist, dass es einfach nur ein Riskfaktor ist für spätere Erkrankungen?
Ja, wenn der BMI zu hoch ist, ist es mal der Eintrittsticket. Und das ist wie bei jeder Vorsorgeuntersuchung ein Parameter, und das heißt, dann schaue ich weiter, dann werde ich für das Bestehen eines Typ-2-Diabetes screenen und so weiter. Ja.
Dann, wie soll der Arzt das ansprechen? Es gibt ja die 5 A's, die wir schon mal erwähnt haben, die gelten ja nach wie vor. Wenn der Patient zum Arzt geht und BMI, sage ich mal, 26 hat, aber Stoffwechselprobleme, und auf einmal steht auf dem Arztbrief drauf, er hat Adipositas, ohne Rückfrage beim Patienten, dann wird der Patient ja doch eher verschnupft reagieren. Also es sollte doch irgendwie angesprochen werden, ob man über das Gewicht reden kann.
Natürlich, ja.
Und vielleicht ist es ja dann gar nicht das Gewicht, man sagt immer Gewicht, sondern es ist einfach nur die kranke Fettmasse.
Richtig, also es geht darum, das Erste im Arztgespräch ist natürlich um Erlaubnis fragen, sagen, ja, wissen Sie, das und das ist rausgekommen, ist das Gewicht ein Thema, das wir ansprechen können, wollen Sie das machen und so weiter, und dann weiter screenen, weil natürlich Menschen mit klinischer Adipositas sollten, wie gesagt, Zugang haben zu evidenzbasierten Therapien, und auch da ist der Konsens 100%, dass die Auswahl, welche Therapiemöglichkeit, welche Behandlungsmöglichkeit, ob jemand jetzt nur Lifestyle-Therapie macht oder medikamentöse Therapie oder chirurgische Therapie oder Verhaltenstherapie, sollte nicht konditioniert sein im Sinne von, dann machen Sie zuerst das und dann machen Sie das andere und so weiter, was viele Versicherungen noch sagen, bringen Sie uns nach den Nachweis, dass Sie das und das schon gemacht haben, ja, was völliger Blödsinn ist, weil das muss man immer individuell entscheiden, eine Risiko-Nutzen-Analyse für den einzelnen Menschen durchführen, und natürlich schauen, diese klinische Intervention wird mit hoher Wahrscheinlichkeit diese klinische Symptomatik verbessern, die Lebensqualität verbessern und die Mortalität oder den Krankheitsverlauf ein bisschen verlangsamen, ja, oder reduzieren. Das heißt, da geht es wirklich darum, individuell zu sagen, ja, das wählen wir gemeinsam auf. Währenddessen Menschen mit präklinischer Adipositas, also wo es nur ein Risikofaktor ist, sollten natürlich auch eine Beratung bekommen, sollen auch Zugang zu Behandlungen haben, die das Risiko minimieren, aber da soll man jetzt kein Overtreatment fahren. Ja. Das heißt, Beratungen bedeutet, ja, was kann man noch lifestyle-mäßig, psychologisch und so weiter, auch pharmakologisch, chirurgisch verbessern. Aber auch hier natürlich muss man sehr individuell beraten.
Der BMI ist ja, kommt ja aus der Versicherungswirtschaft, oder? Das ist ja.
Ja, also Versicherungsgesellschaften in den Vereinigten Staaten haben den BMI herangezogen, weil sie gesehen haben, Menschen mit hohem BMI haben eine höhere Sterblichkeit. Und so hat sich das dann etabliert und es ging los, na, warum ist das so und so weiter. Aber ja, die Stigmatisierung ist auch exponentiell dadurch gestiegen.
Ja. Was ich gelesen habe, ist, dass der Waist-to-Hate-Ratio jetzt in Amerika gut angenommen worden ist, aber es insofern angenommen wird, dass manche Personen, die einen zu hohen Waist-to-Hate-Ratio haben, teilweise keine Jobs mehr bekommen. Also das ist auch eine Möglichkeit, die Leute zu stigmatisieren. Vielleicht sind die ja gar nicht so.
Ja, also die Gewichtsstigmatisierung ist ein Wahnsinnshindernis, wie gesagt, um überhaupt Adipositas zu behandeln. Und es ist nicht nur eine Sache der sozialen Gerechtigkeit, aber eigentlich um den sogenannten Burden of Disease, also um die Krankheitslast und die Mortalität zu senken. Das heißt, es hat eine sehr, sehr wichtige therapeutische Komponente. Es geht nicht nur, dass es ja moralisch schön klingt, sondern es ist ja wirklich, Menschen sterben aufgrund der Gewichtsdiskriminierung, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand.
Ja. Wie ist der Zustand momentan? Also okay, ich habe jetzt die Diagnose klinische Adipose. Das heißt, welche Formen der Therapie sollte ich in Anspruch nehmen können? Welche werden momentan erstattet? Welche sollten mir ausgebaut werden? Wo gibt es noch Baustellen?
Überall, ja. Es gibt ein Gedicht, schreibt die Dichterin Warsan Shire, die bekannt ist, weil Beyoncé sie in einem Album erwähnt hat, unter anderem. In diesem Gedicht, das endet mit "Later that night, I held an atlas in my lap, ran my finger across the whole world and whispered, where does it hurt? It answered, everywhere, everywhere, everywhere." Also ja, so kann man sich auch the state of obesity vorstellen, weil es tut an allen Enden weh, weil einfach die Versorgung nicht so adäquat ist, wie man sich das wünschen würde. Es ist einfach so viel zu tun in diesem Bereich, weil die Tatsache, dass die Politik weggeschaut hat und dass auch akademische Institutionen Adipositas mehr oder weniger so belächelt haben und die dicken Witze überall von der Baustelle bis hin zum Rektorat Platz haben, hat es dazu geführt, dass das entweder bagatellisiert, ignoriert, verspottet wurde und keine wirkliche, sage ich mal, State-of-the-Art-Behandlung breitflächig angeboten wird. Das beginnt sich zu ändern, aber es muss natürlich überall, ja, wenn man sagen würde, man muss sich nur die Onkologie als Beispiel nehmen, Krebs, ja. Krebs sieht als Erkrankung alle 5 Jahre mega Änderungen, Revolutionen. Krebs wird schon zur chronischen Erkrankung und Adipositas als chronische Erkrankung bleibt genauso letal, die Mortalität ist so hoch, weil sich halt sehr langsam was tut und diese Annahmen, naja, es ist eher auf den Einzelnen abzuwenden und man muss sich ja nur mehr anstrengen. Das ist, wie gesagt, ja, ein großer Hindernis. Da ist es so, eine Patientin hat erzählt, ja, ihre Angehörigen wissen nicht, dass sie zum Beispiel Medikamente zur Gewichtsreduktion nimmt. Und sie hat in letzter Zeit ihr Gewicht dadurch deutlich reduzieren können. Das hat ihr aber auch ermöglicht, eine bessere, also auch ihr Lifestyle zu verbessern. Sie hat die Freude an der Bewegung wieder entdeckt. Sie bewegt sich 3-4 Mal die Woche, also macht Sport, ist in einer Tourengruppe, geht tanzen und so weiter, trainiert und findet wirklich Freude daran. Ihr Essverhalten hat sich durch die Medikation auch verändert und sie hat jetzt nicht das Gefühl, auf Diät zu sein, sondern die Sättigung ist einfach anders und sie würde es gerne erzählen, aber wenn sie in der Umgebung hört, na, du hast aber so viel abgenommen, sagt sie, ja, ich mache ja auch so viel Sport und dann sagt sie, wie können die Leute so dumm sein, das nicht zu checken und zu glauben, dass das nur vom Sport kommt. Ja, also.
Also kannst du für die Kollegenschaft vielleicht oder für die Patientinnen und Patienten zusammenfassen, was sind da für Komorbiditäten, die Definition von Adipose das vielleicht erleichtern? Nur so eine kleine Übersicht.
Ja, also hier sind sich die Autorinnen und Autoren recht einig, dass von Kopf bis Fuß begonnen gibt es folgende Anzeichen für quasi Symptome, Co-Erkrankungen der klinischen Adipositas. Es beginnt von Kopfzeichen eines erhöhten Drucks im Kopf, also intrakranielle Hypertension, die zu Kopfschmerzen oder bis hin zu Erblindung führen kann. Das ist auch ein Zeichen der klinischen Adipositas. Also Achtung bei Kopfschmerzen, screenen auf intrakraniellen Druck. Dann natürlich die Aussetzer im Schlaf, die Apnoe, die Hypopnoe, das Schnarchen könnte ein Zeichen sein, dass da was nicht in Ordnung ist, dass es ein sogenanntes Hypoventilationssyndrom ist, also Atemnot, oder wenn jemand aus allen Löchern pfeift, wie man so schön sagt, das könnte auch ein Hinweis dafür sein. Herzschwäche mit zum Beispiel reduzierter Auswurfsfraktion, Vorhofflimmern, also unregelmäßige Herzschläge, Lungenhochdruck, chronische Müdigkeit, geschwollene Beine, vermutlich wegen einer sogenannten diastolischen Dysfunktion. Da ist diese klinische Entität der HFpEF, Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, oder immer wiederkehrende Thrombosen oder Lungeninfarkte, Bluthochdruck, dann dieses metabolische Syndrom mit erhöhten Blutzuckerwerten, gestörten Blutfettwerten, niedriges HDL, hohes LDL zum Beispiel oder die Fettleber, die jetzt Metabolic Associated Steatotic Liver Disease heißt, also MASLD, Eiweißausscheidung im Harn oder reduzierte Nierenfunktion. Harninkontinenz, worüber keiner sprechen wird, Fertilitätsstörungen wie zum Beispiel fehlende Eisprünge, keine ausbleibende Regelblutung, das polyzystische Ovar-Syndrom oder Erektionsstörungen beim Mann, der männliche Hypogonadismus, wo die Testosteronkonzentration beim Mann reduziert ist, Gelenksschmerzen, Gelenkssteifigkeit, Bewegungseinschränkungen, Lymphödem, Lipödem oder sonstige Einschränkungen der täglichen Aktivitäten, vom Waschen bis zu, weiß nicht, Haare föhnen und so weiter.
Spannend. Die Frage ist natürlich, warum, was ist das Problem beim Adipose? Warum führt es zu so vielen Erkrankungen? Ich glaube, viele Leute glauben ja, das Fettgewebe ist ein reines Speicherorgan. Dieser Blick hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren, zumindest in der Fachgesellschaft, verändert. Das heißt, es gibt, wenn zu viel Fettgewebe da ist, und vor allem kommt es auch auf die Depots drauf an, wo das Fettgewebe
Also was sehr ehrlich von den Autorinnen und Autoren und auch der Konsens 100% ist, ist, dass die Pathophysiologie, die Ätiologie der Adipositas wirklich nicht vollständig verstanden wird. Ja? Und da brauchen wir noch viel, viel medizinische, wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet, um diese Mechanismen zu verstehen, die Fettgewebsdysfunktion, die Interaktion zwischen zu viel oder dysfunktionalen Fettgewebe mit anderen Organsystemen. Und da brauchen wir noch viel mehr klinische Studien und Grundlagenforschung, um das zu verstehen, auch zu verstehen, wie viel Gewichtsreduktion dann im Endeffekt notwendig ist, um das zu verbessern. Weil natürlich, wir sind alle anders gebaut und wie bei der Schuhgröße. Ja, da muss man nicht einheitlich sagen und sagen, naja, es kann sein, jemand mit einem BMI von 40 hat schon wunderbare Werte und fühlt sich viel, viel besser schon mit BMI 35, wo ein anderer ja erst beginnt, sich krank zu fühlen. Also da gibt es noch so viel zu tun.
Das heißt, wir sind im Stadium des Beschwerdemanagements. Das heißt, ich habe ein Problem und ich weiß, wenn ich das Gewicht verliere oder Fettmasse abbaue, dann wird es besser. Und um das geht es eigentlich, oder?
Ja, und natürlich zu wissen, okay, wie wirken, und das ist dann der nächste Stadium, wo jetzt auch viel geforscht wird, wie wirken zum Beispiel die neuen Medikamente auf einer ganz anderen Reihe von Co-Erkrankungen, auch hier von Kopf bis Fuß, von Verbesserung der Herzwerte, Nierenwerte und so weiter. Also das ist die Revolution in der Medizin, wo teilweise neue Medikamente, diese sogenannten Abnehmspritzen verfügbar sind. Die zeigen aber nicht nur, dass sie zur Gewichtsreduktion beitragen können, aber die Herzgesundheit verbessern, die Nierengesundheit verbessern, die Stoffwechselgesundheit verbessern, die Schlafapnoe verbessern, Lebergesundheit, Fertilität und so weiter. Und da fragt man sich also, ob die nicht sozusagen BMI-unabhängig verfügbar sein sollten für alle, die das brauchen. Und da ist diese neue Definition wirklich hervorragend, weil tatsächlich gibt es auch Patientinnen mit BMI 24 zum Beispiel, die dann aber, wenn sie abnehmen wollen, schief angeschaut werden, weil, oh mein Gott, sie ist essgestört, aber eigentlich hat sie schon eine Fettleber, hat sie schon ein hohes Risiko für Herzinfarkt und so weiter und hat sehr wohl eine Indikation zu so einem Medikament. Ich hatte vor kurzem eine Patientin, genauso BMI etwas über 24, aber erhöhte Fettmasse, Fettverteilung um die Organe, hat eine Indikation für eine medikamentöse Therapie, nimmt sie auch, spricht wunderbar drauf an. Und da werde ich von ihrer Kardiologin gefragt, was ich natürlich zu Recht verstehe. Und da muss man miteinander reden. Na, erst, warum hat sie diese Spritze? Was ist da los? Naja, weil sie es braucht. Und jetzt mit diesen neuen Kriterien wissen wir es, dass das so ist. Und ich glaube, es sollte in der ganzen Community Grund für Diskussionen geben. Es ist wirklich eine Einladung, das nicht nur aus den Medien quasi durchzuschauen und sehen, aha, es gibt eine neue Definition, sondern sich wirklich hinzusetzen und sich einmal das durchzublättern und sich damit zu befassen, weil es kann dadurch wirklich nur das Verständnis für die Erkrankung und die Verbesserung quasi der Versorgung der Menschen, die sich uns anvertrauen, nur besser werden.
Okay, das heißt zusammengefasst, nicht jeder mit einem BMI über 30 ist automatisch krank.
Nein.
Und nicht jeder mit einem BMI unter 30 ist automatisch gesund.
Genau.
Und man müsste das individuell anschauen und jeder, der durch Gewichtsreduktion Symptome verbessern kann, dem sollte die Hilfe gewährt werden, auch was die Medizin zu bieten hat.
Natürlich. Ohne Diskussionen über, ja, na, essen es halt weniger. Und dann, ich weiß nicht, ja, machen es das und das. Also nein, es ist wie bei jeder anderen chronischen Erkrankung. Wir sollen mal aufhören zu urteilen und beginnen, in Würde zu behandeln.
Okay, vielen Dank.
Danke auch.
Das war Was bringt Sie zu mir? Der Medizin-Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir sind jetzt schon gespannt, was in der nächsten Folge kommt.
Liebe Grüße.